Hallo liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Seit kurzem machen wir es in unserem Podcast auch so, dass wir komplette Interviews hochladen, die wir für unsere Artikel geführt haben. Für meinen Artikel zu Frauenhass in der niederländischen Politik habe ich mit Lisa Möge gesprochen, Associate Professor für Politikwissenschaften an der Universität Amsterdam.
Ich bin Lisa Möge, ich bin, ich weiß nicht genau, wie wir das übersetzen auf Deutsch. Ich bin Lisa Möge, ich bin Associate Professor hier an der Uni in Amsterdam in Politikwissenschaft.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie Frauenhass in der Politik in den Niederlanden sich entwickelt hat? Wird es besser, wird es schlimmer?
Ja, das ist eigentlich genauso, wie wir das auch sehen international und auch aus was wir wissen aus der Forschung, ist das jetzt geht das eigentlich, wir sind noch lange nicht da, da ist noch viel Unterrepräsentation von Frauen in der niederländischen Politik, aber das ist ein bisschen besser als 10, 20 Jahre vorher. Aber mit der Zunahme von Frauen in der Politik steigt auch die Hass. Und wir sehen in anderen Ländern auch, dass die Hass, und das ist viel online, aber auch offline und oft auch geht das zusammen, dass es eine aktive Strategie ist, um Frauen aus das politische publiker Raum wieder zu verjagen. Und das ist eigentlich die große Struktur, die wir jetzt sehen, auch international. Wir sprechen da viel darüber, auch mit Wissenschaftlern auf Konferenzen und so. Und wir sind eigentlich in vielen Ländern die gleiche Patrone.
Kannst du erklären, in welchen Formaten das ist? Du hast gesagt, Online-Hass. Mhm. Was gibt es noch?
Ja, das ist... Früher war das natürlich ein bisschen schwieriger, um Hass zu verspreiten, um Leute anzurufen oder man musste dann einen Brief schreiben oder sowas. Und jetzt ist das, die Grenzen sind nicht mehr so klar. Das ist viel einfacher auf Twitter oder X oder an Instagram. TikTok ist auch echt furchtbar. Und Facebook Hass zu verspreiden und dass Leute auch anonym bleiben. Aber das ist auch oft geht das, wenn das über zu das Physische geht, zum Beispiel Sigrid Kaag, eine Frau, sehr bekannte Politikerin. Und wir sehen auch, dass Frauen, die wirklich sehr bekannt sein und sehr wichtig, dass die das meist Hass kriegen. Und weil sie, da war eine Studie in einer Wochenzeitung, die Grüne, und die hat gezeigt, dass die Sigrid Kaag die meiste Hass von allen gekriegt hat online, aber wir sehen zum Beispiel auch, dass dass da Leute für ihre Haustür sie bedroht haben und dass die auch wirklich intimidiert ist in öffentlichen Raum und deswegen, das geht oft zusammen. Wir hören da mehr darüber bei Frauen, die wirklich sehr prominent sein und auch Sigrid Kaag hat selbst und Sylvana Simon auch. Sylvana Simons ist die erste schwarze Frau, die in der niederländische Bundestag, das Parlament, das nationale Parlament, eine Partei geleitet hat. Die hat auch echt unfassbar viel Hass entfangen und Morddrohungen. Das ist echt furchtbar, was man alles hört, was sie so kriegen. Das ist oft auch sehr sexualisiert. Aber was wir sehen, ist, dass die beiden, die haben sich da auch öffentlich über ausgesprochen. Die haben gesagt, das können wir nicht akzeptieren, das ist wirklich schlimm für die Demokratie. Und die haben auch versucht, das ein politisches Problem zu machen. Und das ist auch richtig, es ist auch ein sehr großes politisches Problem. Das ist ein sehr großes Problem für die Demokratie. Und was wir oft sehen, auch vorher, ist, dass Frauen nie darüber gesprochen haben. So eine Seite, ja, da ist eine Zunahme, weil online ist es einfach und es sind mehr Frauen. Aber andererseits sehen wir auch, dass, und das hat auch zu tun mit MeToo, dass Frauen da jetzt mehr offen überreden. Und man braucht wirklich wichtige Beispiele, die sagen, okay, ich sage jetzt, dass ich diese Erfahrungen habe und dass ich das nicht akzeptiere. Und dass ich finde, dass die niederländische Politik auch etwas dran machen muss. Und hat sie auch gemacht. Sie hat das auch, Online-Hass war auch echt ein Thema, was in dieses Kabinett, was jetzt demissionär ist, etwas dran machen wollten. Und Silvana Simons hat das genauso. Intersectional Feminism war wirklich sehr wichtig für ihre Partei. Und ja, die klassische Weise, damit umzugehen für viele Frauen, ist, um da nichts drüber zu sagen, weil dann sieht man weich aus oder dann ist man ein, wie heißt das, dann so a Complainer. Und das ist natürlich, genau. Und man hat natürlich das klassische Idee von einem Politiker ist, ist stark und die kann was haben. Und wenn man sagt, ich habe Angst oder ich fühle mich bedroht oder ich habe jetzt Angst, um mich noch zu äußern auf die Social Media. Und das ist so, das sehen wir auch, dass man dann weich rüberkommt und dass man dann auch nicht mehr funktionell sein kann als Politikerin. Und deswegen, das sehen wir oft, aber jetzt haben wir dann ein paar Beispiele gehabt, Sigrid Kaag und Silvana Simons, die sich sehr klar darüber geäußert haben.
Und dann haben wir noch Kafar Bukhalis, die noch zusätzlich zum Ziel wurde, weil sie ein Kopftuch trägt.
Genau. Ja, wir sehen auch, und das wissen wir auch aus internationaler Forschung, dass Frauen, Women of Color, und natürlich Frauen mit Kopftuch, jüngere Frauen noch ein bisschen mehr, dass es wirklich ein, was wir ein intersektionales Prozess nehmen in der Wissenschaft, aber auch in Aktivismus gegen Gewalt, dass das oft zusammengeht, dass junge Frauen of color die meiste Hass auch kriegen. Und das ist auch sehr komplex, weil es ist nicht nur sehr sexualisiert, aber das ist auch islamophobisch oder rassistisch. Das ist wirklich, da kommt sehr viel zusammen.
Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Backlash von, ich glaube,
Susan Faludi.
Ja, genau. Sehen wir genau das? Also du hast gesagt, es ist mehr Frauenhass, weil mehr Sichtbarkeit von Frauen ist. Also es dreht sich im Kreis. Mhm. Aber die Option kann ja nicht sein, dass Frauen jetzt weniger sichtbar werden.
Ich glaube, es hat echt wirklich ein krasses Effekt auf politische Repräsentation. Und ich glaube auch, als wir hier nicht schnell etwas daran machen, dann ist Gender Gleichheit in den Niederlanden, das erreichen wir nicht. Und jetzt haben wir natürlich auch die Wahlen gehabt. Was macht das mit Frauenrechte? Was macht das auch für die Rechte von Frauen mit einem Migrationshintergrund oder mit einem Kopftuch? Was der Wille das alles gesagt hat, auch über muslimische Frauen, fühlt man sich dann noch sicher in Politik? Zum Beispiel lokale Politik ist oft sehr wichtig, um ja, so ein bisschen Erfahrung aufzutun. Und die lokale Politikerinnen, die haben auch weniger Unterstützung. Die machen das oft Teilzeit. Und dann ist man noch, more vulnerable, dann ist man verletzlicher und man weiß natürlich auch allen wissen, wo man wohnt, wo die Kinder in die Schule gehen, wo die Eltern leben. Und ja, ich mache mich wirklich Sorgen darüber, was das macht, auch für die jungen Leute, junge Frauen mit Migrationshintergrund, die brauchen Beispiele wie Silvana Simons, wie Sigrid Kaag. Und wir wissen auch aus der Forschung, Role Model ist das?
Vorbild.
Dass die Vorbilder, dass das auch andersrum funktionieren kann. Dass Beispiele in der Politik für Frauen und Mädchen ist wichtig, weil wir wissen von der Forschung, dass als Frau eine andere Frau in der Politik, dass die sich auf die Wahlen vorbereiten, Vortragen halten und so weiter, dass unabhängig, ob sie gewinnen oder unabhängig von ihrer politischen Farbe, dass das schon einen Effekt hat, weil die denke ich identifiziere mich mit dieser Frau und das ist etwas, was ich vielleicht dann auch machen kann und dass Politik auch ein Teil von deinem Leben sein kann. Und dann wir wissen, dass Frauen und Mädels dann mehr über Politik reden und das hat schon einen Effekt. Was wir jetzt sehen und worüber wir uns Sorgen machen, ist das Beispieleffekt, dass das anders funktioniert, dass die junge Frauen sehen, oh, als ich als Frau mich außer in öffentlichen Raum auf Twitter oder auf einer Bühne oder in einer Talkshow, was da auch passiert, das ist echt unglaublich, was ein Hass die Frauen kriegen. Und dass die, und ich habe schon viele gesagt, nee, ich bin nicht mehr auf Social Media, wir haben Frauen gesehen, auch die schon im Parlament waren, die sagen, ich mache jetzt alles zu, weil kostet auch viel Zeit. Das ist nicht nur, dass man wirklich Angst kriegt davon und Angst hat, da kann immer etwas passieren. Man weiß, ist man wirklich sicher? Man weiß das natürlich nicht und das ist auch unabhängig von der Funktion, die Politikerinnen haben. Aber auch das kostet unheimlich viel Zeit. Und als man nie ein großes Team hat und man das alle selbst die Kommentare gucken muss und zu entscheiden, muss ich jetzt zu der Polizei oder nicht? Ist es wirklich eine Bedrohung? Muss ich jetzt was machen oder nicht? Und In Deutschland gibt Hate Aid und ich weiß auch, dass da Prominente sind, die da, die das gebrauchen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, weil das sind Leute, die wissen genau, was die machen müssen und die können dann auch die Arbeit übernehmen, dass die Politikerinnen machen können, was die müssen. Und das ist natürlich über die Inhalte zu reden. Und ja, wenn die so einen Shitstorm über sich hinkriegen, dann sind die damit beschäftigt. Und wir sehen auch in verschiedenen Ländern, dass Politikerinnen dann sagen, oh, mache ich das ja, dann wohl oder nicht, diese Kommentaren über die Social, weil man weiß natürlich ein bisschen so, was sind dann Themen, die viel Hass kriegen oder dass da viel Hass kommt oder nicht. Und das ist natürlich desaströs für die Demokratie, weil die müssen sich natürlich frei in die Debatten mit Leute und auch mit auf die Straße, aber auch online. Und das ist das Problem. Die früher war online und offline war gescheiden, aber das ist jetzt nicht mehr so. Der Online ist wirklich ein sehr wichtiges Raum für Politikerinnen, um ihre Ideen zu besprechen und auch mit Leuten in Kontakt zu sein, dass das so viel passiert online und als die sich da nicht sicher fühlen, dann können die ihre Arbeit nicht gut machen.
Das Problem ist ja, dass das System funktioniert. Also Silvana Simons hat gesagt, nein, Sirit Kach hat gesagt, nein. Kocha Bouchalid war vorhin Mai auch lange verschwunden, weil es diese Hasskampagne gab, dass sie mit Radikalen zu tun hatte. Oder nee, sie ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen wieder da. Mhm. Wie kommen wir denn da raus? Also wir können ja jetzt, oder müssen wir jetzt wirklich sagen, tut uns leid, Frau Simon, Sie müssen das jetzt leider aushalten für die folgenden Generationen von Frauen, dass es besser wird? Also
Ich glaube, da muss wirklich Anerkennung kommen, dass Frauen und junge Frauen noch ein bisschen mehr und auch anders und junge Frauen of color und mit Migrationshintergrund noch ein bisschen anders, dass die wirklich auf eine andere Weise, eine sehr persönliche, fiese Weise zu tun haben mit Hass und Gewalt und dass da Unterstützung für ist. Weil oft sagen Leute, ja, aber Wilders, der Leiter von der WWF, der in die größte radikal-rechtse Partei jetzt, die jetzt die Wahlen hat gewonnen, das ist in den Niederlanden der stärkste, versicherte Politiker, die vor Jahren schon immer mit Bodyguard, die kann sich nie frei bewegen. Und oft sagen wir uns, guck mal, Wilders kann sich doch auch nicht frei bewegen. Ist auch so, ist auch furchtbar. Thierry Baudet, ein anderer Leiter von einer radikal rechten Partei, ist auch mit einer Bierflasche auf seinem Kopf, hat ein junger Mann, ein Junge eigentlich von 15 war, glaube ich, hat in ein Café mit Studenten, hat ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf gehauen. Er hat einen Vortrag gehalten. In Belgien ist er mit einem Regenschirm auf seinen Kopf geschlagen. Das ist natürlich schlimm, echt sehr schlimm. Aber das ist kein Anfall auf Männer in der Politik. Und bei Frauen ist das wohl so. Und wir müssen wirklich, das Unterschied muss klar sein, dass ja, alle Politiker kriegen mit Gewalt und Hass. Aber über die politischen Ideen und die Inhalte. aber dazu kriegen Frauen zu tun mit wirklich sehr personalisierte und sexualisierte und auch rassistische, islamophobische und so weiter, dass das echt anders ist. Und das ist oft verknüpft zusammen mit den Inhalten. Und was wir jetzt, glaube ich, noch zu oft sehen, ist, dass Leute sagen, ja, aber das allen habe damit zu tun. Und Sigrid Kaag und Silvana Simons sind da wirklich mit angefangen zu sagen, nee, das ist wirklich etwas anderes, was wir kriegen. Aber auch Wissenschaftler, wir auch, meine Doktorantinnen auch, die haben auch zu tun mit Hass online. Das ist gegen alle Frauen, die sich öffnen im öffentlichen Raum und was sagen und auf eine Bühne stehen. Und das ist eine Realität. Wir sprechen natürlich viel darüber und wenn wir da mehr mit Männern über sprechen, dann haben die echt eine andere Erfahrung. Und ich finde das auch eine Verantwortlichkeit von der Politik und von den politischen Parteien, um zu sorgen, dass Frauen mehr Unterstützung kriegen. Wir wissen natürlich, dass die Politik ist eingestellt auf Männer. Davor ist die Politik, die Demokratie, die Parlamente, wie wir die so kennen. Als das alles gebaut ist, dann hat Frau noch gar keine Wahlrechte und könnte auch nicht partizipieren. Aber jetzt wohl und auch wie wir umgehen mit der Sicherheit und das ganze Unterstützungssystem und wie wir über Politiker denken, dass alles noch passiert auf Männer. Und Frauen brauchen etwas anders. Sie brauchen echt andere Hilfe. Und auch, was ich das Beispiel über wie viel Zeit das kostet, wie das ablenkt. Und ich habe auch mit einer Kollegin in Deutschland haben wir Interviews gemacht mit Parlamentsläden in der Bundestag mit Migrationshintergrund über dieses Thema und da haben wir auch gesehen, das ist noch nicht publiziert, aber wir arbeiten da jetzt dran, aber da haben wir auch gesehen, dass die Frauen die ganze Zeit abwägen, soll ich dieses machen, aber dann sind meine Leute die ganze Woche damit beschäftigt und vielleicht will ich auch noch dieses machen, ich glaube, ich mache das mal eben nicht, weil dann haben wir keine Zeit mehr für, keine Ahnung, diese Debatte vorbereitet oder keine Ahnung was. Wir haben auch gesehen, dass Frauen sehr viel Arbeit von der Sicherheitsarbeit selbst machen oder dass sie sich Sorgen machen, auch über die Leute, die für sie arbeiten. Die denken, ach mein Gott, die armen Jungen, es sind oft junge Leute oder Praktikanten. Sie sehen, die müssen den ganzen Tag die Scheiße von mir so durchgucken, ob da etwas dazwischen ist, was wirklich eine Mordbedrohung oder sowas ist. Das sind Eltern, Partner, andere Familienmitglieder, die sich Sorgen machen und dann die Frauen wollen das natürlich auch nicht und die denken, es ist meine Wahl, um jetzt aktiv zu sein in der Politik und die wollen die Familie nicht belasten und die probieren uns so viel wie möglich zu sorgen, dass sie die Familien und die nicht belasten und die machen ja all die Arbeit selbst. Und dann auch noch ist die politische Arbeit. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass für Leute mit Migrationshintergrund die Umgangsstrategien mit Hass und Gewalt und was man macht, das fängt nicht an, als die in die Politik ankommen. Weil die haben oft eine Geschichte. Wir haben alle mal, viele Frauen haben Geschichten, dass wir, keine Ahnung, uns nicht sicher gefühlt haben, dass wir zu tun haben gehabt mit, keine Ahnung, was für Angriff vielleicht oder Sexismus und so weiter und so. Aber mit Leute mit Migrationshintergrund, die haben oft eine sehr lange Geschichte hinter sich, seit die Kindheit mit Rassismus und Diskriminierung und auch mit der Polizei. Und es ist dann ein ganz andere, man geht dann ganz anders drin, man hat dann auf eine ganz andere Weise auch nochmal Angst für die Familienmitglieder und auch Vertrauen in die Polizei und die mehr formelle Sicherheitsstrukturen. Das ist wirklich ein Problem, was man sich intersectional angucken muss. Ich glaube wirklich, dass da eine große Auftrag ist für die Politik, für Politikerparteien. Ich glaube nicht, dass es jetzt in den Niederlanden oben an die politische Agenda ist, aber dann vielleicht europäisch, oder weil das ist nicht nur ein niederländisches Problem. Das gibt es auch in Deutschland, das gibt es auch in Spanien und auch in den USA.
Ganz konkret, was braucht es, um das zu fixen? Weil aktuell wirkt es so, wir haben ein paar Frauen, die sagen, okay, ich versuch's.
Ja.
Die halten das 5, 10 Jahre aus, ja, bekommen den ganzen Hass,
ja,
sind ausgebrannt und sagen irgendwann, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.
Ja.
Und dann fängt es wieder von vorne an.
Also, ja.
Wie kommen wir da raus? Brauchen wir eine Frauenquote? Oder also was ist der Gameplan, dass das nicht sich ständig so wiederholt die nächsten 20 Jahre?
Ja, ich glaube, das ist noch natürlich ein Frauenhassproblem in der Gesellschaft. Wenn man das wirklich da etwas dran machen will, dann muss man natürlich mit Bewusstsein anfangen in die Schule und auch jung Erwachsene und auf die Schule politische Bildung und auch Bildung über was man macht über die Socials und auch Genderverhaltungen. Und das ist jetzt natürlich mit dieser Wahl, Genderverhaltungen, alles was Gender heißt, ist natürlich echt auch natürlich ein großes Problem, weil Leute, die sich darüber äußern, kriegen natürlich auch viel Hass, weil dann ist man woke. Ich sehe das jetzt nicht passieren. Das ist, was es braucht. Aber mit mehr rechte Parteien und breit unterstützte rechtsradikale Ideen und Ideologien in der Gesellschaft passen progressive Genderverhaltungen passen nicht so gut dazu. Das ist, was es braucht.
Also ist deine Befürchtung gerade, dass das jetzt erstmal noch schlimmer wird?
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Das heißt, wir haben jetzt einen Schritt zurück, dass wieder weniger Frauen in der Politik waren. Es lief ja kürzlich in den Niederlanden gar nicht so schlecht. Das waren so die meisten Frauen, die weiblichen Ministerinnen, die meisten weiblichen Ministerinnen überhaupt.
Das erste Mal bei Anfang war das 50%. Ja, was jetzt rauskommt, das wissen wir nicht. Wir sehen nicht echt, so in das Parlament ist das ein bisschen mehr, als es war. Es ist keine 50%, aber so, keine Ahnung, was es jetzt ist. Wir haben jetzt die Wahlen, so 38% oder sowas. Aber ich glaube, dass es mehr wird das auf jeden Fall nicht. Und was wir brauchen, ist auch, dass Männer aktiv active bystanders sein, dass sie sagen, wir akzeptieren das nicht und wir stehen neben die Frauen, die das erfahren und das ich hoffe wirklich, dass man sich auch darüber aussort, Sigrid Kaag und Savannah Simons sind wirklich da mit angefangen und es hat natürlich noch mehr Hass haben die da das ist natürlich auch auch als ich in den niederländischen Medien spreche über Hass in der Politik gegen Sigrid Kaag oder Savannah Simons, kriege ich auch wieder Hass. Weil man fühlt sich dann, keine Ahnung, als ob das eine Einschränkung ist für Männer. Keine Ahnung, was das war, warum.
Ich glaube, das Problem ist auch wirklich, und das gilt nicht nur für die Politik, das gilt genauso für die Polizei oder jede Institution. Wenn du als Frau versuchst, etwas zu reporten, was Männlichkeit in Frage stellt, in einer Institution, die fußt auf Männlichkeit, ist im besten Fall nur kein Verständnis.
Ja.
Im schlimmsten Fall wird es noch unterstützt.
Ja.
Ein Beispiel, wenn du als Frau mit Hijab zur Polizei gehst und sagst, mein Partner schlägt mich, wird er dir sagen, ja, aber ist das doch bei euch normal, oder nicht?
Ja.
Oder es gab doch, glaube ich, diesen Tweet, da gab es irgendwie eine Talkshow mit Politikerin und da war der Tweet irgendwie, warum seien sie optimal in die Kölke des AIDS-Zeit?
Das habe ich verpasst.
Und wenn du das dann reportest, sagt vielleicht jemand, naja, das war ja nur ein Witz, ist doch lustig.
Ja.
Also brauchen wir auch irgendwie Institutionen oder Anlaufstellen, die wirklich neutral solche Sachen bearbeiten? Weil Polizei zum Beispiel ist nicht neutral, meiner Meinung nach.
Nee. Ja, natürlich. Aber das hat auch natürlich zu tun mit sexistischen und rassistischen Strukturen in der Gesellschaft. Das ist ganz verknüpft miteinander. Und um da wirklich etwas dran zu tun und dafür zu sorgen, dass, wie du sagst, wenn man die Männlichkeit befragt, dass das ein Gespräch sein kann und nicht, dass das die Reaktion nicht ist, dass man so aggressiv darauf reagiert. Aber das ist genau das Problem.
Hast du schon mal Momente gehabt, wo du auch dich gefragt hast, warum tue ich mir das an, warum mache ich das?
Ja, leider wohl, ja. Ja, ja, und es braucht auch, ich glaube, dass man wirklich unterschätzt, dass die Sicherheitsarbeit, das habe ich mit meiner Kollegin Özgür Özvatan von der Humboldt-Uni und ich habe das jetzt geforscht in die Deutsche Bundestag und haben wir ein bisschen besser geguckt nach die Umgangsstrategien und Umgangsstrategien mit Hass und Gewalt sind zwei Teile. Ein ist Präventation, heißt das so?
Prävention.
Eins ist Prävention und andere ist Reaktion. Prävention ist zum Beispiel, dass du denkst, jetzt am Marktplatz ist eine tolle Veranstaltung, kann ich hier schön mit meiner Wähler quatschen oder keine Ahnung was, aber dann weiß ich nicht, wie ich wieder nach Hause komme, dann gehe ich mal nicht. Oder was natürlich alle Frauen, viele Frauen kennen, ist, dass man oft eine andere Weg nach Hause fährt, nachts alleine oder übertags. Dass man denkt, na, durch das Park jetzt fahre ich nicht, aber ich nehme einen Umweg. Und das macht man in der Politik auch. Man denkt, man macht das so, die Präventionsarbeit. Und dann gibt es da, was macht man, wenn man angegriffen wird? Und das ist auch wieder eine andere Sache. Und das ist das macht man nichts, bleibt man still. Und dann hat man natürlich auch schnell, dass man so self-censoring, silencing, nichts darüber sagt. Das, oder geht man die Konfrontation an. Das passiert auch mal, aber nicht so oft. Oder da sind auch Leute, die machen Witze. Die machen so von, ja, du hast jetzt einen Fehler gemacht in deiner Nachricht. Stimmt sprachlich gar nicht so. Das passiert auch. Aber die Umgangsstrategien, das kostet so unglaublich viel Zeit und das nimmt so viel Energie und ja, ich glaube, dass Frauen, die sich äußern im politischen Raum, dass die haben Unterstützung nötig von der Arbeit oder auch von Organisationen natürlich, können natürlich auch damit helfen. Das ist auch eine Arbeit, die wir zusammen machen müssen. Wir müssen solidär sein miteinander, nebeneinander stehen und auch mal fragen, wie geht's dir eigentlich? Ich weiß jetzt, ich habe dann auch, dass ich in den Medien bin, und dann auch manchmal das Ding, oh, da kommen dann so die komischen E-Mails und Sachen online. Und erstmal nichts so gesagt, man will auch nicht, dass mein Mann zum Beispiel sich Sorgen macht. Und dann hat es doch mal erzählt, dass das dann hin und wieder mal passiert. Und jetzt ist er angefangen, dass er dann so ein Interview zum Beispiel morgens auf das Radio oder Fernsehen etwas gemacht hat, dass er eben checkt, so und wie geht's, alles noch okay. Und nur das ist schon, dass man nicht alleine, was wir gesehen haben, auch in unserer Forschung in Deutschland, aber auch was ich höre über andere Länder und was ich höre hier, als ich mit Politikerinnen rede, ist, dass wir machen das zu viel allein. Und das ist schwer, das ist erschöpfend und es ist auch sehr einsam. Und das ist echt ein kollektives Problem. Und wir müssen das kollektiv dagegen streiten. Und wir brauchen wirklich Männer. Wirklich. Das ist so unglaublich wichtig, dass die sich auch aus demokratischen Gründen sich dafür einspannen. Und da ja, sagen, das akzeptieren wir nicht.
Ich glaube, es gibt auch häufig die Vorstellung, dass dieser Hass immer nur von außen kommt. Ich glaube aber auch, dass Frauen einerseits mit dem Hass von außen, mit den Trolls online zu tun haben, mhm. aber in der Politik hast du ja auch Männer, die dich da nicht haben wollen. Mhm. Das heißt, du hast so viele Baustellen mhm. und die Baustellen sind deutlich größer als die paar Leute, die dich unterstützen, welches Gender das auch immer sein mag. Mhm. Aber die Menschen, die dich dann wieder unterstützen, kriegen ja auch wieder den Hass.
Ja.
Das heißt, am Ende, you can't win, oder? Also, das ist zumindest das Gefühl. Irgendwie, du weißt ja vermutlich gar nicht, wo du dann hingehen sollst. Also.
Nee. Ja. Nee. Aber das Gute ist wohl, da ist echt mehr Bewusstsein. Das ist echt so für 15 Jahre die feministische Bewegung und auch viele junge Leute sind darin, das ist sehr intersectional. Und natürlich auch nicht nur Frauen oder auch Leute, die sich anders identifizieren, weil die haben auch Probleme damit natürlich. Es sind nicht nur Frauen. Das ist alles, allen, die kein weißer Mann sind, haben damit zu tun. Ja, das, aber Sie haben gefragt, denkst du, dass es mehr wird so jetzt? Ich denke ja, aber das Positive an die ganze Geschichte ist vielleicht, dass da echt viel Energie ist unter junge Leute, die demonstrieren und die sagen nein und die sich auch zusammentreffen und solidär sind. und ja, die darüber reden. Und das ist schon eine gute Sache, weil wir haben das gesehen mit MeToo, wir brauchen wirklich eine große Bewegung, um das, ja, um einander zu unterstützen, zu wissen, wir sind nicht allein, es ist ein kollektives Problem, ein gesellschaftliches Problem. Und dann hoffentlich können wir das dann wieder, ja, dass wir das ein bisschen besser machen, dass Frauen nicht denken, nicht, dass sie sich nicht so erschrecken, denken, Politik, das ist nicht mein Platz. Jawohl, jetzt ist es noch mehr Platz für Frauen, noch wichtiger, dass sie da sein als vorher.
Vielleicht als letzte Frage, was wünschst du dir für die niederländische Politik?
Oh, du treffst mich auch auf ein sehr schwieriges Moment. Was wünsche ich mich? Ich wünsche mir wirklich, dass allen, unabhängig von Gender und Hintergrund, Sexualität, Ethnizität, sich frei fühlt und auch Lust dazu hat, politisch aktiv zu werden. Und die Politik ist natürlich mehr als die gemeine Politik oder das Parlament. Viel sehr wichtiges Arbeit wird auch gemacht in die Gesellschaft und in Organisationen. Und ich hoffe, dass viele sich äußern und dass sie sich unterstützen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns über Steady mit 5, 10 oder 24 Euro im Monat unterstützen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft an jemand anderen zu verschenken. Auf unserer Website deine-korrespondentin.de findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Wenn ihr lieber direkt auf unser Konto spenden möchtet, geht das natürlich auch. Unter Unterstützen findet ihr unsere Kontoverbindung und unser PayPal. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter @deinekorrespondentin. Vielen Dank für eure Unterstützung.